Hallo und willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Angela Clausen, Expertin für Nahrungsergänzungsmittel bei der Verbraucherzentrale in NRW. Brauchen Kinder Vitamine, Omega-3 oder Melatonin oder andere Nahrungsergänzungsmittel überhaupt? Oder ist es einfach nur cleveres Marketing und Influencer-Getue? In dieser Episode räumen wir mit den großen Mythen rund um Kindersupplements auf und wir sprechen darüber, welche Produkte wirklich sinnvoll sind und welche sogar gefährlich werden können und warum viele Eltern unnötig viel Geld dafür ausgeben. Außerdem erfährst du, worauf es bei der gesunden Entwicklung von Kindern wirklich ankommt und welche Rolle Ernährung, Schlaf und Bewegung dabei spielen. Aber jetzt ist hier für dich Angela Clausen. Wenn man Nachwuchs bekommt, dann will man ja alles für sein Kind, sein Baby tun, dass es quasi die besten Startvoraussetzungen hat, ja, um ein gutes und schönes und vor allem gesundes Leben zu führen. Und gerade wir Erwachsenen, wir nehmen ja viel Nahrungsergänzungsmittel auch. Darüber hatten wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen, was Omega-3 und Magnesium etc. angeht. Ist es dann nicht auch sinnvoll, dass man Kindern auch gleich gute Startvoraussetzungen liefert, indem man ihnen auch quasi alles, was sie brauchen, mitgibt durch Nahrungsergänzungsmittel?
Also es ist auf jeden Fall richtig, dass man den Kindern die guten Startchancen geben soll und ihnen alles geben soll, was sie brauchen. Das heißt aber in erster Linie erstmal Muttermilch. Das heißt, wo immer es geht, sollte das Kind natürlich gestillt werden. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass es ein paar Nährstoffe gibt, die bekommen schon Säuglinge, Babys praktisch mit der Geburt. Das eine ist zum Beispiel das Vitamin K. Das Vitamin K ist nämlich so, dass die Babys mit einem Vitamin K-Mangel geboren werden. Und das kann dann zu schweren Blutungen bei den Neugeborenen führen. Und weil sie eben diesen ausreichenden K-Speicher nicht haben, das ist ein fettlösliches Vitamin, bekommen sie direkt nach der Geburt, also wirklich ganz direkt, eine Dosis Vitamin K verabreicht. Und das wird dann nochmal wiederholt bei der U2. Das ist so zwischen dem 3. und 10. Lebenstag. Und noch ein drittes Mal bei der U3 dann, das ist in der 4. bis 5. Lebenswoche. Und dann haben sie genügend Vitamin K, bis der Körper selber in der Lage ist, ausreichend Vitamin K selbst zu bilden.
Das heißt also generell, da muss ich als Elternteil, wenn ich jetzt in der Klinik zum Beispiel gebäre, muss ich mich eigentlich um nichts kümmern, weil das werden die Ärzte und Hebammen selber machen, ne? Das von sich aus machen.
Richtig, das passiert ganz automatisch. Das passiert auch bei ambulanten Geburten. Die Hebamme weiß Bescheid, der Arzt weiß Bescheid, je nachdem, wer dabei ist, überhaupt gar keine Frage. Aber es werden eben auch keine Nahrungsergänzungsmittel im eigentlichen Sinne verabreicht, sondern es sind Medikamente, es sind Arzneimittel.
Okay, also das schon nochmal ein Unterschied.
Ja, aber eigentlich nur deswegen, weil ein Arzneimittel viel genauer dosiert ist. Das ist ja gerade für die ganz Kleinen wichtig, dass wir da eine ganz passgenaue Dosierung haben. Und die sind eben einfach reiner und haben ganz klare Qualitätsanforderungen, die wir bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht haben. So, aber es gibt noch ein weiteres Vitamin tatsächlich, was auch noch wichtig ist für die ganz Kleinen. Das ist das Vitamin D. Und auch Vitamin D wird fast von Geburt angegeben und zwar meistens in Form von entweder Vitamin D-Tropfen oder in Form von Vitamin D kombiniert mit Fluorid, das was dann gleichzeitig für die Kariesprophylaxe da ist. Und das ist eben auch deswegen wichtig, weil Vitamin D wird normalerweise ja in der Haut gebildet, aber die ganz Kleinen, die sollen natürlich auch nicht der Sonne ausgesetzt werden in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen bekommen die mindestens bis zum 2. Frühsommer in ihrem Leben, bekommen sie dann Vitamin D supplementiert. Und wie gesagt, meistens, also so bis sie 18 Monate ungefähr alt sind. Und zwar ist das meistens eben in Kombination mit dem Fluorid, wegen der Kariesprophylaxe eben. Und da gibt es dann eben so eine Art Schmelztabletten. Vitamin D Fluoretten heißen die meistens. Da muss man allerdings sehr darauf achten, weil es hat da tatsächlich letztens mal einen Unglücksfall gegeben, dass dem Kind diese Tablette nicht so direkt in den Mund gegeben wird, sondern dass sie aufgelöst wird. Ne? Also, dass sie eine flüssige Form hat, weil das Kind kann sich sonst tatsächlich daran verschlucken.
Ich wollte gerade sagen, weil man sagt ja auch Kindern gerade so, alles, was irgendwie klein ist und rund oder in Tablettenform, so Nüsse und sowas ist ja auch schon gefährlich, deshalb.
Auf jeden Fall, genau. Also diese Tabletten, die sollen sich zwar auch im Mund auflösen können, aber es ist einfach viel sicherer, wenn man das vorher mit ein bisschen Wasser auflöst und dem Kind dann über einen kleinen Teelöffel oder sowas gibt. Das ist dann die bessere Form, damit eben auch keine Unglücksfälle passieren. Aber das steht auch in der Gebrauchsinformation dazu drin, dass man das so machen soll. Okay. Und da sollte man sich einfach auch dran halten. Auch das sind Arzneimittel. Und die werden auch von der Krankenkasse bezahlt.
Okay, das heißt so Vitamin D, Vitamin K macht Sinn, ist erforscht, nehme ich einfach mal an, oder? Also ist erforscht, ja, sonst würde man das medikamentös. Ja, sonst würde man das medikamentös ja nicht geben und behandeln. Also da gibt es Studien etc. dazu, dass man das schon quasi direkt nach der Geburt macht. Auch mit Vitamin D macht ja total Sinn.
Wir haben ja früher die sogenannten Rachitis-Babys, die Winterbabys gehabt. Das sind tatsächlich welche, die gerade in den kalten Jahreszeiten im Winter geboren wurden, dann auch früher später nicht rauskamen, die dann wirklich so einen verbogenen Brustkorb hatten. Also wo die Knochen dann schief waren, dann gab es entweder so eine eingezogene oder so eine gewölbte Brust nachher, so eine sogenannte Hühnerbrust oder ähnliches. Mm. Und das waren dann eben schlimme Knochenverformungen. Und früher hat man dann tatsächlich so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man den Kindern dann große, hohe Dosen von Vitamin D gegeben oder gespritzt oder ähnliches. Das macht man heute eben nicht mehr, sondern man weiß eben, dass es besser ist, ein bisschen kontinuierlicher das Ganze zu machen.
Also nicht auf einmal vollknallen, sondern eher über eine lange Zeit geringe Dosen.
Richtig, richtig. Und weil manche Eltern tatsächlich dieses mit dieser Kombination mit dem Fluorid nicht wollen, gibt es auch welche, die den Babys dann Tropfen geben, die sich dann aber stattdessen, dass sie das an Arzneimittel kaufen, stattdessen dann oder über den Kinderarzt verschreiben lassen, dass sie stattdessen dann Nahrungsergänzungsmittel geben. Und da haben wir tatsächlich in den letzten Jahren mehrfach Vergiftungen von Säuglingen gesehen, weil die einfach viel zu hohe Dosen bekommen
haben. Okay, weil es dann kein Arzneimittel mehr ist, was ich verschrieben bekomme, sondern ich gehe quasi auf eigene Faust los und suche mir ein Vitamin D
Nahrungsergänzungsmittel. Und dann eben auch mit einer Dosierung, die ich mir so ein bisschen ausdenke, sag ich mal, nach dem Motto, viel hilft viel, viel ist aber auch viel gefährlich. Und wenn man so Tropfenflaschen hat, kann das gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln sein, dass sie viel, viel schwieriger zu dosieren sind. Beim Arzneimittel habe ich eine genormte Pipette, wo das ganz spitz, das muss geprüft sein, dass da wirklich nicht mehr rauskommt. Aber bei den Nahrungsergänzungsmitteln, gerade bei den Tropfen, haben wir eben teilweise sehr hohe Dosierungen, weil wir da teilweise auch Produkte haben, die nur für alle 2 Wochen mal zu nehmen oder sowas gedacht sind eigentlich. Und wenn man die dann jeden Tag gibt, dann passiert nicht so Gutes.
Was ist denn nicht so Gutes? Was passiert dann, wenn ich das zu hoch dosiere jetzt bei Vitamin K oder Vitamin D?
Bei Vitamin K, da haben wir jetzt erstmal überhaupt nichts mit. Das beugt erstmal den Hirnblutungen vor beim Kind. Aber langfristig könnte es die Blutgerinnung stören, wenn ich wirklich sehr viel Vitamin K habe. Beim Vitamin D ist es so, dass es dann, wenn es in höheren Dosierungen ist, tatsächlich zu Nierenschäden führen kann.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten, aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Ja, in der Hauptsache ist es Nierenschäden, Leberschäden, die wir haben, halt so typische Vergiftungserscheinungen.
Dass ich damit einfach die noch so kleinen und jungen Organe einfach komplett überlaste damit.
Ja, das kann ich ja als Erwachsener auch schon tun. Wir sagen, dass man nicht mehr als 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag als Erwachsener nehmen sollte. Ab 50 Mikrogramm pro Tag, da kann es schon zu solchen Nebenwirkungen kommen. Deswegen hier eben die Empfehlung, da nicht drüber zu gehen.
Was gibt's noch, was sinnvoll ist für Babys zum
Also
Beispiel?
für die Babys ist das genau das, was wir eben hatten: Vitamin D, Vitamin K und gegebenenfalls Fluorid. Das ist das, was die
warum
ganz
eigentlich
Kleinen
Fluorid?
Bekommen.
Also warum eigentlich
die
Fluorid?
Kariesprophylaxe. Direkt schon für die Kariesprophylaxe.
Okay.
Und in dem Moment, wo das Kind seine ersten Zähnchen hat, das ist ja unterschiedlich, wie schnell das ist. Unser Großer hatte schon mit 3 Monaten die ersten Zähne. Das war dann ein bisschen schmerzhaft beim Stillen. Aber manche bekommen es auch erst ein bisschen später. Da müssen sofort die Zähne auch geputzt werden. Das ist schon wichtig. Deswegen sagt
ganz
man
kurz,
auch...
Ja, ganz kurz, weil wir es auch vom Stillen hatten. Was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht stillen kann? Also ich will vielleicht stillen, aber geht vielleicht nicht. Ist ja auch was, was durchaus öfter mal passiert.
Können verschiedene Möglichkeiten sein. Das klärt man dann am besten mit der Hebamme ab, die einen betreut. Das kann zum einen sein, dass die Milch trotzdem abgepumpt wird und per Fläschchen gegeben wird. Das ist eine Möglichkeit. Oder wenn es halt gar nicht geht, dann wird das meistens mit einer Pränahrung gemacht.
Okay, aber auch was verschrieben wird dann?
Nee,
oder?
Eine Pränahrung muss man normal kaufen. Das ist eine ganz normale Säuglingsnahrung. Aber Säuglingsnahrungen werden deutlich stärker kontrolliert und unterliegen anderen Regeln als normale Lebensmittel.
Also okay,
die ganzen Kleinkinderlebensmittel, ne? Alles bis 3 Jahre, was speziell für diese Altersgruppe ist, das ist strenger geregelt.
Okay, das heißt, da kann ich einfach weniger falsch machen, wenn ich mich auch an die Dosierungsrichtlinien so ein bisschen halte, einfach.
Wichtig ist nur da, immer frisch zubereiten, nicht auf Halde produzieren.
Ist ja auch viel einfacher mit Nahrung, also mit so künstlicher Nahrung, als jetzt mit Milch, das dann irgendwie also frisch zu machen dann einfach, ne?
Ja, richtig. Immer, wie gesagt, wichtig ist immer frisch machen.
Ja.
Wir hatten ja letztens diesen Skandal erst mit diesem Cereolit, was dieses Toxin, was da in der Pränahrung drin war. Und da wurde eben auch nochmal explizit darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass man immer alles frisch zubereitet.
Was ist das genau?
Das war ein Gift, was über eine Fettsäureanreicherung in diese Milch reingekommen ist, weil das bei der Herstellung passiert ist. Inzwischen wird darauf kontrolliert. Das wusste man vorher nicht, dass sowas passieren kann. Jetzt weiß man es, jetzt wird auch darauf kontrolliert. Also
Okay. Jetzt
für zukünftige Chargen muss man davor wohl keine Sorge mehr haben.
Okay. Was sind so Nahrungsergänzungsmittel, die man vielleicht versucht ist, seinem Baby, bleiben wir mal bei Babys, zu geben?
Eigentlich erstmal nichts. Grundsätzlich sagt man Nahrungsergänzungsmittel für Kinder nur nach Anweisung, nach Rücksprache mit Kinderärztin oder Kinderarzt. Das ist erstmal das Allerwichtigste. In der Regel sind Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn sie für Kinder ausgelobt werden, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Für die gelten eben ganz besondere Regeln, hatte ich eben schon ausgeführt. Also im Prinzip nicht. Nichtsdestotrotz gibt es ganz tolle Multivitamin-Gummibärchen und ähnliches, wo schon manche Eltern durchaus versucht sind, das ihren Kindern zu geben. Auch Omega-3 wird dann oft hervorgehoben. Auch sowas gibt es dann in Bärchenform. Also meistens ist das so eine Darreichungsform, die Süßigkeiten ähnelt, die viele Eltern machen. Oder eben etwas, was man so in Tropfenform noch in Glas mogeln kann. Oder was so püriert ist, ne? Wie so ein Quetschi oder sowas. Das sind so das, was manche Eltern versucht sind, ihren Kindern zu geben, ihren Kleinen. Und manche InfluencerInnen scheuen sich tatsächlich auch nicht davor, zu sagen, dass man solche Gummibärchen doch schon mal in der Milch auflösen könnte oder so. Oder den Kindern schon ein bisschen Kreatinpulver mit in die Flasche geben kann oder ähnliches. Aber das ist einfach alles nur Quatsch. Und sowohl das Bundesinstitut für Risikobewertung rät davon ab, Kinderärztarztverbände raten davon ab. Das ist einfach nicht geeignet. Und wir haben vor, ich glaube Ende letzten Jahres war das, da hat das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart tatsächlich mal so Nahrungsergänzungsmittel für kleinere Kinder untersucht. Und die haben nur gesagt, lasst die Finger davon. Die Produkte sind viel zu hoch dosiert. Das entspricht überhaupt nicht dem, was Kinder tatsächlich brauchen.
Das heißt, die sind wie so dosiert für Erwachsene, aber ich gebe es in meinem Kind quasi.
Ja, teilweise ist das tatsächlich so hoch, dass das wirklich sehr, sehr hoch dosiert ist. Wir haben auch welche gehabt. Das ist eine Zeit lang auch so als, als Daheimtipp quasi durch die Influencer-Szene gegeistert, dass man den Kindern solche Melatonin-Gummibärchen geben sollte. Melatonin kennen wir ja für Erwachsene, dass die so beim Einschlafen helfen sollen. Mhm. Das, was sie tatsächlich können, ist, dass sie die Einschlafzeit vielleicht um 15 bis 20 Minuten verkürzen können. Viel mehr können die aber auch nicht. Aber gerade bei Kindern und bei Jugendlichen hat dieses Melatonin massiven Einfluss auf den Hormonstoffwechsel. Also von daher unbedingt Finger weg davon. Aber es gibt eben viele, die sagen, ich brauche endlich mal wieder eine ruhige Nacht und das kann ich nicht ertragen, diese schreienden Kinder nachts, und ich will jetzt mal eine Ruhe haben, und dann gebe ich dem Kind einfach mal Melatoninbärchen. Und davon kann man nur massiv abraten. Es hat auch in den USA hier Todesfälle bei Kleinkindern gegeben.
Wow, also es ist schon wie bei der ersten Folge, habe ich das Gefühl, dass man diesem Rat, der einem gegeben wird von diversen Behörden und Co., nicht mehr so richtig Glauben schenkt, oder? Oder dass das immer so ein bisschen mehr, ich mache mein eigenes Ding und ich weiß es besser als alles, was da draußen erforscht wird.
Ja, da sind tatsächlich viele Besserwisser dabei und die das auch mal ganz toll erklären. Und man ist natürlich auch durchaus versucht, ihnen zu glauben, weil die ja einfach so überzeugend rüberkommen. Ne? Das gibt reale Bedürfnisse ihrer Follower. Wenn ich jetzt ein Bundesinstitut für Risikobewertung hat, das geht nicht so auf die Sorgen und Nöte der Eltern ein, die seit Tagen keinen Schlaf mehr bekommen haben oder ähnliches. Aber diese InfluencerInnen, die berichten quasi aus ihrer eigenen Erfahrung. Und damit sind sie einem ja schon ganz, das ist ja wie eine Selbsthilfegruppe im Grunde genommen. Oder nachher eine, keine Ahnung, Krabbelgruppe oder was immer. Man hat eine Schnee, wir stillen gemeinsam, oder eine Pre-Kipp-Gruppe oder was es da so alles gibt tatsächlich. Das heißt, sie haben auch persönliche Leidensgeschichten dann, für die sie quasi erfolgreiche Lösungen anbieten. Und natürlich sind solche InfluencerInnen dann auch für viele Vorbilder. Und sie schüren mit ihren ja quasi persönlichen Meinungsäußerungen, so wird sie oft dargestellt, dann sowohl Ängste als auch Hoffnungen derjenigen, die zuhören. Und dann kommen oft auch so ganz fürsorgliche Worte wie, ich will nur das Beste für euch. Und es werden dann teilweise auch eben gemeinsame Feindbilder geschaffen, so wie du eben schon sagtest. Ne? Da heißt es, die da oben oder die böse Pharmaindustrie oder die wollen einfach nicht, dass ihr das und das macht oder sowas. Und dieses gemeinsame, wir miteinander, das schafft dann halt auch Nähe und Gefühl von Freundschaft, von Familie quasi. Und dadurch haben die ungeheuer viel Einfluss, ne?
Ja, es lässt sich natürlich immer viel besser mit Gefühlen und Co. verkaufen. Ne? Wenn ich wirklich spezielle Gefühle ansprechen kann, weil ich, die meisten sind ja in einer ähnlichen Situation, haben ja dann vielleicht auch Kinder, Babys, das heißt, die gehen da durch, haben auch diese Erfahrungen gemacht und sagen dann, für mich hat es halt gut funktioniert. Aber das ist ja auch, finde ich, dann immer oft die Gefahr, dass man so diesen Einzelfall nimmt, den ich hatte, und bei mir hat es vielleicht gut funktioniert. Und dann sage ich, ja, aber das muss ja für alle dann eigentlich gut funktionieren.
Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, weißt du, wenn das erstmal nur Menschen untereinander machen, die ihre Erfahrungen austauschen und sagen, das und das war es bei mir und so. Nur hier ist es ja ganz subtil, da werden nämlich Produkte mitverkauft. Ne? Da gibt es dann irgendwelche Links und irgendwelche Codes und Rabatte und ich weiß nicht, was alles. Und das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Weil diese InfluencerInnen machen das ja nicht, weil sie Leuten helfen wollen, sondern einfach, weil sie was verkaufen wollen, indem sie Verständnis suggerieren. Sie spüren damit aber auch Ängste und geben vielen Eltern eben auch das Gefühl, dass sie einfach nicht genügend sind für ihre Kinder. Ne? Dass sie eigentlich schlechte Eltern sind, wenn sie ihren Kindern diese Produkte nicht kaufen.
Ja, ich bin noch nicht so tief in diesem ganzen Thema drin. Aber ich unterstelle es mal nicht jedem, dass sie generell nur Geld verdienen wollen. Ich glaube, die meisten kommen schon aus einer guten Motivation oder aus einer Erfahrung, wo sie sagen, hey, da hat mir das vielleicht geholfen. Und aufgrund des Status, den sie sich vielleicht dann irgendwie durch einen Instagram-Account erarbeitet haben, kommen halt solche Sachen wie, hey, wie kann ich vielleicht damit jetzt auch Geld verdienen? Mhm. Und was ich den meisten unterstellen würde, ist allerdings, dass sie sich kaum bis gar nicht über die Sachen informieren, die sie da vielleicht bewerben und Affiliate-Links machen. Weil nicht jedes Produkt hat Affiliate-Links. Das heißt, vielleicht hat auch das bestgeeignetste Produkt gar keinen Affiliate-Link, den ich nutzen kann. Dann muss ich halt eins nehmen, was einen hat. Das heißt, da würde ich schon sagen, dass die meisten wahrscheinlich nicht genau reinschauen, wie gut ist das jetzt, sondern eher so oberflächlich halt schauen. Also ja, hat Vitamin D, wunderbar, passt. Kann man nehmen.
Also ich glaube, es gibt tatsächlich beides. Ich glaube, viele kommen tatsächlich aus dieser Schiene, dass sie erstmal wirklich Leute waren, die mit gutem Content gute Followerzahlen kreiert haben und dann werden sie quasi gekauft. Das haben wir also definitiv von einigen sehr großen hauptsächlich, also Anbietern, die hauptsächlich tatsächlich in den sozialen Medien unterwegs sind. Da haben wir entsprechende Verträge und sowas gesehen. Am Anfang wird es dann nur so gemacht, pass auf, wir bezahlen dir jeden Monat was, aber du redest nicht schlecht über uns. Mhm. Das ist dann der erste. Und beim nächsten Schritt, da heißt es dann, pass auf, du kannst ja auch mal unsere Produkte im Blick platzieren und dann kriegst du noch ein bisschen mehr Geld und so. Also da haben wir schon einiges tatsächlich gehört, was da so abgeht. Ja, aber ich glaube, dass viele, die erstmal anfangen, nicht so unterwegs sind, dass sie Produkte verkaufen wollen, aber später lohnt es sich eben tatsächlich. Und wenn man eine ordentliche Zahl Follower hat, dann können solche Klicks auch schon mal eine ganze Menge haben. Ich habe eine gefunden, die stellt sich immer als Kinderkrankenschwester vor. Die arbeitet schon lange nicht mehr als Kinderkrankenschwester. Und sie verkauft eine ganz besondere Art von Vitaminen. Und sie sagt eben, sie verkauft sie nur deswegen, weil die schon seit 20 Jahren auf dem Markt sind, weil sie wissenschaftlich geprüft sind und weil sie die einzigen Vitamine wären, die natürlich sind. Das stimmt tatsächlich alles überhaupt nicht. Die sind nicht natürlicher als die Vitamine von irgendwelchen Konkurrenten.
Aber was bedeutet das auch? Also was bedeutet das, ein Vitamin ist natürlich? Also was steht hinter dieser Aussage?
Von einem natürlichen Vitamin erwartet man, dass es aus Obst, Gemüse, Früchten oder sowas gewonnen wurde. Also zum Beispiel ein Vitamin C aus Acerola-Kirsche. Das wäre ein natürliches Vitamin. Aber wenn in der Zutatenliste nur Vitamin C drin steht, dann ist es in der Regel synthetisch hergestellt.
Okay.
Na, das ist so dieser Unterschied. Aber bei ihr ist es dann halt so, dass diese Kinderkrankenschwester dann ein ganz tolles Angebot macht. Wenn die Mutter Produkte für sich kauft, dann kriegt sie die Produkte für ihre Kinder umsonst dazu.
Wow.
Das ist also auch mal eine ganz neue Sache. Und sie sagt es dann, schreibt dann auch an einer Stelle, ich war Mama und war immer müde und irgendwie leer. Und jetzt kann ich es mir leisten, ich führe jetzt ein Unternehmen mit 2 Millionen Umsatz im Jahr. Das macht sie dann, um andere Verkäuferinnen dazu zu gewinnen. Aber tatsächlich kann die damit echt ordentlich Umsatz machen.
Klingt für mich wie so eine Kombination aus Social Media und das Schneeballsystem so ein bisschen.
Ja, im Prinzip genau das ist es aber. Und da haben wir ganz viele tatsächlich, die in diese, was soll ich sagen, in diese Falle reintappen. Es ist natürlich insofern kein Schneeballsystem, darf man ja nicht so ausdrücken, weil ja niemand in Vorleistung gehen muss oder dabei Geld verdient. Aber ich verdiene eben daran, dass ich immer neue Verkaufende Verkäuferinnen für mich akquiriere und eben an deren Umsätzen mitverdiene tatsächlich. Aber in diesem Nahrungsergänzungsmittelgeschäft für die Kinder, die Kleinkinder, da tummeln sich eine Menge. Also wie gesagt, man kann sich Kinderkrankenschwester, um als Experte zu dienen. Hebammen habe ich sehr viele gefunden, die da unterwegs sind mit verschiedenen Produkten, sowohl für Mamas als auch für die Kinder. Dann Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, die aber alle auch keine Ernährungsfachqualifikation haben, wie du das schon sagtest. Ne?
Mhm.
Die haben sich das irgendwann alles angelesen.
Ja, und auch das ist ja, also Fluch und Segen vom Internet, ja. Ich kann mittlerweile lernen von allen Leuten auf der ganzen Welt und es gibt sicherlich ganz, ganz viele positive Beispiele, wo ich sage, hey, da ist jemand, also Stichwort Astronomie, ja, also wenn es um den Sternenhimmel und sowas geht, da gibt es Experten, die sind deutlich besser als ausgebildete Astronomen, die das studiert haben und alles, die da so viel Leidenschaft auch reinlegen in dieses Thema, das habe ich neulich erst gelernt, wo dann wirklich ausgebildete Astronomen sagen, wow, also das ist eine ganz andere Nummer von Wissen, was der da hat. Und das ist natürlich toll, solches Beispiele sind super toll. Andererseits ist natürlich auch, man weiß es halt nicht. So, du hast ja keine Ahnung, weil du bist ja nicht der Experte. Ja. Ein ausgebildeter Astronome kann das beurteilen, ob der jetzt gut ist. Aber ich könnte das niemals beurteilen, ob der mir jetzt gerade die Sonne für den Mars verkauft, ne?
Übertrieben gesagt. Ja, nein, du hast völlig recht. Und uns geht das teilweise genauso. Wir haben ja nur die Qualifikation und wir sind ausgebildet und wir wissen, wo wir kritisch rangucken müssen. Aber trotzdem, wenn ich manche Posts sehe, dann bin ich auch erstmal getriggert und überlege, hat er nicht vielleicht doch recht? Da musst du wirklich dann richtig in die Materie einsteigen, um nachzugucken, wo liegt jetzt eigentlich der Knackpunkt.
Wie kann ich denn als Mama, Papa vorgehen bei so einem Thema, wenn ich generell schon auf Instagram und Co. unterwegs bin und auch solchen Hebammen, whatever, Kinderkrankenschwestern und sowas folge? Weil oft haben die auch gute Tipps neben Nahrungsergänzungsmitteln. Ne?
Ja,
wie halte ich ein Baby? Wie mache ich eine gute Babymassage oder was auch immer?
Ja, klar, da gibt es immer viele gute Sachen dabei. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also ich würde sagen, immer dann ganz vorsichtig, wenn zum Beispiel Angst geschürt wird. Wenn das so heißt, also ich habe so ein paar Beispiele mal gesammelt, wenn es dann so heißt, ein Kind zu unterstützen bedeutet mehr als nur Essen, Schlaf und Wärme. Es heißt auch, für seinen inneren Schutz zu sorgen. Und da denkt man schon, hoppla, was mache ich jetzt gerade wieder falsch? Was habe ich getan, damit mein Kind keinen inneren Schutz hat, ne? Oder das wird dann auch behauptet, dass wenn Kinder launisch sind oder Erkältungen haben, dass ein erhöhter Nährstoffbedarf besteht. Das stimmt so einfach nicht, ne? Wird einfach mal behauptet. Und wenn ein Kind krank ist, gehört es in die Hand einer Kinderärztin, eines Kinderarztes und nicht in die Hand irgendeines Influencers. Tatsächlich. Und ich habe dann auch so Sachen gefunden. Von Mama zu Mama gibt es Nährstoffempfehlungen, wenn der Sohn Hilfe in der Schule benötigt. Also Kind ist schlecht in der Schule und da gibt es auch direkt die richtige Pille gegen. Und das ist natürlich auch kein gutes Signal für die Kinder, ne? Das geht ja schon Richtung auch später rein, ne? Immer wenn Leistung gebraucht wird, dann schmeiße ich mir irgendwas ein. Also
passt zur Gesellschaft.
Signal ist es nicht. Ja, also, natürlich passt es in die Gesellschaft. Aber ob wir das wirklich schon bei den Kleinsten haben müssen, weiß ich nicht. Ne?
Lass uns mal, jetzt haben wir Babys durchgesprungen, lass uns mal gern noch auf Kleinkinder vielleicht eingehen. Ne? Was sind Sachen, die Kleinkinder vielleicht nehmen sollten, könnten? Was macht das Sinn und was macht überhaupt keinen Sinn?
Ja, also ich habe mir mal angeguckt tatsächlich, was so die kritischen Nährstoffe bei den Kleinen sind. Und es hat da im Oktober 2025 eine Veröffentlichung im Bundesgesundheitsblatt zugegeben. Und da hat man dann eben nochmal ganz klar gesagt, dass die Problemnährstoffe das Kalzium sind bei den 1- bis 5-Jährigen, das Eisen vor allen Dingen für die 1- bis 3-Jährigen. Das ist dann dieses mit dem, die essen noch kein Fleisch und auch wenig Fleisch und sowas, dass es da eine gewisse Unterversorgung geben kann. Bei den 4- bis 5-Jährigen, die ja schon besser kauen können und nicht mehr so kaufaul sind, da ist es dann schon deutlich besser mit der Versorgung. Jod ist ein Problem für die 1- bis 5-Jährigen. Vitamin D ist ein Problem, wobei beim Vitamin D aber die Eigenproduktion nicht berücksichtigt ist. Das heißt, wenn die Kinder normal draußen spielen, dann würden sie auch genügend produzieren. Aber es gibt natürlich auch dieses, dass die Kinder, egal wie wenig Sonne da ist, immer nur mit dicksten Sonnenschutzmittel eingeschmiert werden. Darüber gibt es dann noch irgendwelche Massen von Klamotten, wo auf jeden Fall kein UV durchgehen soll und so weiter. Und dann kann es auch schon mal zu einer Unterversorgung auch bei kleinen Kindern kommen. Aber wenn man solche Befürchtungen hat, also Kalzium zum Beispiel, weil mein Kind will überhaupt keine Milchprodukte essen. Oder wie gesagt, das mit dem Eisen und so überhaupt nichts mit Fleisch geht irgendwie oder so. Oder die Kombination dann Vollkorn zum Beispiel mit Vitamin C und sowas, also so Früchten oder so. Wenn da ist, dann sollte man tatsächlich auch wiederum mit Kinderärztin, Kinderarzt reden, damit das dann ein bisschen besser klappt. Das heißt also auf gar keinen Fall, dass Eltern jetzt hier irgendwie selbstständig supplementieren sollten. Und dann gerade zum Beispiel bei Mineralstoffen wie Eisen oder Jod, da ist unbedingt Vorsicht geboten, auch beim Kalzium, dass man da nicht zu viel macht eben. Weil das dann einfach, hatten wir auch, glaube ich, im letzten Podcast schon erklärt, ne, weil das so diesen ganzen Stoffwechsel der Mineralstoffe durcheinander bringen kann.
Das war das mit den vielen LKWs, glaube ich, oder?
Genau, das war das, genau. Das heißt, Eltern sollten nicht selbstständig supplementieren, sondern sich immer ärztlichen Rat holen. Aber worauf Eltern natürlich achten können und auch achten sollten, ist, dass die Kinder eben ausreichend Milch und Milchprodukte essen, dass sie eisenreiche Lebensmittel wie Fleisch angeboten bekommen, dass pflanzliche eisenhaltige Lebensmittel mit Vitamin C, also mit Obst zum Beispiel, kombiniert wird, um eben die Eisenaufnahme zu verbessern. Und es sollte im Haushalt jodiertes Speisesalz verwendet werden. Und Seefisch darf auch gerne mal nicht nur in Form von Fischstäbchen auf den Tisch kommen. Aber das wirklich Eigenartige, wenn ich mir wiederum das Nahrungsergänzungsmittelangebot auf dem Markt angucke, ist, dass wir diese Stoffe in den Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder gar nicht finden.
Ach so, die gibt's gar nicht. Also sind gar nicht
die
drin.
Nee. Warum? Das Risiko ist so groß. Dieses Stoffwechsel miteinander. Die wollen ja sichere Nahrungsmittel. Also haben sie wieder nur die Vitamine drin. Und bei den Vitaminen haben wir außer bei Vitamin D unter Umständen überhaupt gar keine Probleme bei den Kindern. Aber die sind ganz viel drin. Und dann gerne tatsächlich auch in irgendwelchen Kombinationen mit Pflanzenstoffen. Was wir noch gefunden haben, dass zum Beispiel auch in Kindernahrungsergänzungsmitteln Kupfer drin ist. Und das Bundesinstitut für Kupfer. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt eindeutig, dass Kupfer in Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder nichts zu suchen haben. Oder Mangan haben wir auch da drin gefunden. Mangan, das gibt gar keinen Manganmangel in Deutschland. Aber der Hintergrund, was eingesetzt wird, das sind nämlich gerne, wie gesagt, Vitamin C, ganz viel ist drin. B-Vitamine werden gerne eingesetzt. Zink wird gerne eingesetzt, Kupfer, Mangan, Omega-3-Fettsäuren und auch Cholin. Das ist so das, was in diesen Kinderprodukten vor allem eingesetzt wird. Und der Hintergrund, warum das eingesetzt wird, ist, dafür gibt es zugelassene Health Claims. Health Claims sind gesundheitsbezogene Werbeaussagen. Und da gibt es so viele von denen bei diesen Nährstoffen, dass die ganz wunderbar passen. Ne? Zum Beispiel Omega-3 trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei. Das ist dann schon für die Kinder, die schlecht in der Schule sind. Oder eben eine normale kognitive Funktion, das passt auch in die Richtung. Oder normale psychische Funktion. Dann gibt es Erhaltung normaler Sehkraft oder normale Funktion des Immunsystems, Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Das sind alle, oder Erhaltung normaler Knochen, normaler Muskeln. Das sind alles wunderbare Claims, die super zur kindlichen Entwicklung passen. Und entsprechend werden die Produkte auch hier bei den Kindern nicht so zusammengestellt, wie Kinder sie möglicherweise brauchen könnten, sondern so, wie die Werbeaussagen am besten passen.
Das mit diesen Health Claims, das hast du beim letzten Mal schon gemacht, das sind offizielle Aussagen, die man für einen Stoff treffen darf, ne?
Genau so.
Also wie du es jetzt gemeint hast, Omega-3, darf ich dann, wenn ich Omega-3 vertreibe, darf ich auf die Packung schreiben für eine was bessere, ausgeglichene Gehirnfunktion? Nee.
Erhalt einer normalen Gehirnfunktion.
Okay, das darf ich dann offiziell draufschreiben.
Genau, ich muss nur eine bestimmte Menge Omega-3-Fettsäuren in diesem Nahrungsergänzungsmittel drin haben.
Okay, der Rest kann irgendwas anderes sein.
Ja.
Sehr gut.
Aber wir finden tatsächlich auch merkwürdige so Kombinationen, zum Beispiel das ist ein Echinacea-Produkt. Bei manchen ist so Echinacea, die ist irgendwas mit Immunsystem und so, darf ja gar keine pharmakologische Wirkung in so einem Kindernahrungsergänzungsmittel haben. Aber es hört sich natürlich total natürlich an und dann wird das kombiniert mit Vitamin C, was ja eben auch für ein normales Immunsystem da ist. Und dann vielleicht auch noch Zink für das normale, die normale Funktion des Immunsystems. Und dann kann das Produkt gleich ungeheuer teuer verkauft werden, obwohl da eigentlich nur ein bisschen billiges Vitamin C und Zink drin ist. Aber das Echinacea da drin, das macht es dann eben richtig teuer. Mhm. Und bei Kindernahrungsergänzungsmitteln muss man echt feststellen, das, was du dann noch im Supermarkt kaufen kannst von diesen Produkten, das ist massivst zurückgegangen. Das gibt fast nichts mehr. Das meiste wird tatsächlich nur noch online verkauft. Das sind entweder kleine Start-ups oder das sind auch größere Firmen, die das machen und die das eben sehr, sehr viel über Influencer-Marketing an die Familie bringen.
Das heißt aber generell für diese ganzen Kindernahrungs-, also wenn wir von den Babys weggehen, von den Kindernahrungsergänzungsmitteln, gerade wenn ich jetzt so Calcium, Eisen, Jod, Vitamin D, wo du sagst, das macht unter Umständen Sinn, wenn man berechtigt Sorge hat, wie zum Beispiel, wir leben alle vegan, unsere Kinder leben auch vegan, das heißt, die essen kein Fleisch, auch wenn sie wollten, dann gehe ich zu meinem Kinderarzt und sage, hey, wir essen kein Fleisch, das ist die Familienentscheidung. Was soll ich tun?
Richtig. Also bei einer veganen Kleinkinderernährung würde ich eher abraten. Also es ist machbar, aber es erfordert ein ungeheures Wissen. Also vegetarisch ist kein Problem, bei vegan sollte man ein bisschen aufpassen, aber auf jeden Fall, da muss unbedingt B12 supplementiert werden. Ohne geht es nicht. Und das sind eben auch schon bei den Kleinsten.
Ja, aber auch wenn mein Kind gar keine Milchprodukte irgendwie essen oder konsumieren will, ne, dann habe ich ja auch gleich dieses Calcium-Thema.
Unter Umständen tatsächlich.
Genau, dann gehe ich auch zum Arzt und frage ihn.
Ja, oder ich kann mich natürlich auch gut informieren, weil es gibt, bei ganz Kleinen ist noch ein bisschen schwierig, ne? Über Nüsse und Samen kann man Kalzium aufnehmen, über kalziumreiches Mineralwasser kann man eine ganze Menge Kalzium aufnehmen. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass die ganz Kleinen nicht gerade Mineralwasser trinken, sondern in der Regel eher normales Leitungswasser trinken.
Ja, ja, voll. Und generell, wenn ich jetzt irgendwie einen Mangel vermute, was macht der Arzt dann? Also macht er dann ein Blutbild und schaut es dann an oder sagt er?
Ja, darüber geht es zum Beispiel. Ja, übers Blut kann man tatsächlich sehr, sehr viel Aussagen schon treffen für eine ganze Menge Vitamine.
Okay. Und dann würde er mir wieder ein Medikament verschreiben oder ein Nahrungsergänzungsmittel?
In der Regel wird er wahrscheinlich erstmal eine Beratung machen und erstmal sagen, worauf man vielleicht achten sollte und was man machen sollte. Es gibt ja auch tatsächlich Ernährungsberatungen, speziell noch für die Kleinkinder. Ich meine, es gibt sogar noch im Gesundheitsamt heutzutage, dass man sich da in so eine entsprechende Beratung bekommen kann, gerade was die ganz Kleinen angeht. Wenn natürlich das Kind einen Mangel hat, klar, dann wird dieser Mangel behoben und zwar möglichst schnell.
Und ich meine, das für Erwachsene macht es ja auch unter Umständen Sinn, manche Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber machen die von denen, die du jetzt aufgezählt hast, also die jetzt nicht Calcium, Eisen, Jod, Vitamin D sind, machen die eine Art und Weise schon auch Sinn, dass man sie in einer gewissen Menge nimmt, wenn man jetzt nicht die beste ausgewogene Ernährung hat?
Also eher nein. Also es wird eher davon abgeraten. Also auf jeden Fall, also bevor Kinder in die Schule kommen, würde ich erstmal sagen, auf gar keinen Fall. Aber immer mit dem Arzt, mit der Ärztin reden darüber. Das ist das Wichtigste und das ist das A und O. Und wenn die sagen, ihr könnt das so und so machen, dann macht man das vielleicht lieber auf die Art und Weise. Aber es gibt tatsächlich eben spezielle, von den Krankenkassen auch lizenzierte, also zugelassene ErnährungsexpertInnen, die auch ganz gezielt zur Kinderernährung weiterhelfen können. Und das wird dann oft eher erstmal das Mittel der Wahl sein. Denn man muss ja leider sagen, wenn Kinder komisch essen, dann liegt es oft einfach an den Eltern, die nämlich nicht richtig essen. Ne, wenn ein Kind nicht sieht, dass die Eltern Obst und Gemüse essen, warum sollte es das selber denn tun?
Ja, und wie du schon sagst, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wenn jetzt Kalzium irgendwie über die Milch fehlt, dann ist vielleicht über irgendwas anderes
dann mag man vielleicht, ja, dann kann man das vielleicht über einen Brei machen. Ist ja auch noch eine Möglichkeit, dann trinkt man keine Milch, aber man kann vielleicht Kakao trinken oder
ist ähnlich wie bei meinem Bruder, der hat der isst kein Obst. Also gar keins. Null. 0,0. Er hat jetzt so Grapefruit-Kerne schmecken ihm jetzt ab und zu.
Die Kerne.
Aber ja, aber ist doch Grapefruit, sind doch die roten Kerne, oder? Oder ist das?
Wer ist Granatapfel?
Granatapfel, Entschuldigung. Ja, ja. Granatapfelkerne, die isst er jetzt gerne auf seinem Döner.
Ja, gut, okay, gut.
Ist ja auch schon mal was.
Döner, das ist ja auch
ja, genau. Ey, es ist langsam rantasten an das ganze Thema. Aber dann hat die Mama ihm halt Vitamine über das Gemüse untergejubelt im Salat und sowas. Ja, und Paprika hat ja auch viel Vitamine drin und so
natürlich.
Zeug.
Natürlich. Und man kann Kindern unheimlich gut irgendwelches Gemüse und Obst unterjubeln, indem man es in Soßen püriert.
Zum Beispiel, ja. Ja, gute Idee, ja. Ja. Das heißt aber, wenn ich jetzt, also ich hab ein Kind und was ich auch gut fand, war, was du jetzt gesagt hast, dass man mit gutem Beispiel vorangehen soll. Ich glaube schon, dass das meiste, was Kinder lernen, ist halt einfach abgeschaut irgendwo oder vielleicht auch nicht richtig durchgesetzt, mal eine Ausnahme gemacht und die vielleicht ein paar Mal zu viel. Und es gibt ja die wildesten Geschichten von Kindern, die nur Würstel essen.
Ja,
so, oder
ja,
nur gibt es. Butter mit ja. Toast und Butter
drauf. Ja, aber sowas. Auch da gibt es tatsächlich eine Aussage von Kinderärzten, die sagen, die Kinder holen sich schon, was sie brauchen. Die wechseln, die essen dann 14 Tage nur dasselbe, aber in den nächsten 14 Tagen haben sie dann eine andere Präferenz oder sowas. Das gibt es also durchaus auch schon. Aber es ist tatsächlich wichtig, gemeinsame Mahlzeiten zu haben, mit dem Kind gemeinsam zu essen, dass das Kind möglichst nachher, wenn es ein Jahr alt ist, wirklich rangeführt wird an das ganz normale Essen, wie die Eltern das auch haben. Wenn das Kind immer nur Sondersachen kriegt, also die Eltern essen jetzt Kartoffeln und Gemüse und keine Ahnung was, und das Kind kriegt aber stattdessen Gläschen vorgesetzt, ja, das Kind will das essen, was die Eltern essen, ist doch klar.
Ja.
Dann soll es das eben, dann soll es eben zu dieser Zeit dann auch ein bisschen Kartoffelstückchen, ein bisschen Gemüsestückchen haben, und ob es daran rumlutscht oder sonst, ist ja erstmal egal. Aber es soll erleben, dass es dasselbe essen darf wie die Eltern. Und dieses Vorbild ist es einfach wichtig.
Was sind die größten Risiken bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln derzeit im Kleinkindalter, wenn ich mich jetzt einfach nur in Anführungsstrichen von Influencern beraten lasse?
Naja, das kann halt alles Mögliche sein, aber in der ersten Regel, das meist häufigste ist eigentlich, dass die Kinder einfach viel zu viel von diesen Stoffen bekommen. Also, dass es tatsächlich zu Überdosierung kommt und dass es dadurch dann eben zu, ist aber kleinen Vergiftungserscheinungen kommt im Prinzip. Dass der ganze Körper halt ein bisschen durcheinander gerät dabei. Das ist halt so das Problem. Und da, was ich fürs Melatonin gesagt hatte, dass wir dann da eben tatsächlich in den Hormonstoffwechsel der Kinder eingreifen. In der Pubertät ist das zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema, dass die Kinder dann da totale Hormonstörungen in dieser Zeit bekommen. Das kann auch den Schlaf-Wach-Rhythmus der Kinder völlig durcheinander bringen beispielsweise, sodass man das nicht machen sollte. Ne? Naja, und einfach, wenn ich Stoffe habe, die Kinder nicht brauchen, ist der Körper immer nur noch damit beschäftigt, sie auch noch wieder rauszukriegen aus dem Körper. Ne? Auch das kann natürlich einen Körper stressen.
Das heißt generell, wenn mir ein Influencer irgendwie einen Tipp gibt, hey, verwende doch mal das und das für dein Kind, wenn es Aufmerksamkeits-, was auch immer, Symptome hat und ich bin wirklich versucht, das zu machen, dann schaue ich vielleicht eher mal, ob ich das über eine Mahlzeit reinbekomme. Omega 3, bestes Beispiel, dass ich nicht sage, ja, okay, dann gibt es jetzt eine Packung Tabletten und Pillen mit Fischöl drin, sondern dann gibt es jetzt jeden Freitag Fisch. Fertig.
Das wäre eine Möglichkeit, oder keine Ahnung, wenn, also unsere Enkeltochter, die liebt Kartoffeln mit Quark. Keine Ahnung, niemand weiß warum, aber das liebt sie. Dann kriegt sie halt in ihren Quark noch einen Teelöffel Leinöl mit reingerührt und schon hat sie Omega 3 Fettsäure. Ne, das geht einfach so. Das kannst du tatsächlich gut so machen.
Stimmt.
Was man vielleicht auch noch machen sollte oder als Tipp geben könnte, gerade wenn so Influencer alles Mögliche empfehlen, dann sollte man sich dieses Produkt genau angucken. Und zwar sollte man sich genau angucken, nicht was auf der Internetseite draufsteht, sondern das, was auf der Verpackung draufsteht. Das, was auf der Verpackung draufsteht, das haben Behörden schon mal gesehen. Dem kann man ziemlich vertrauen. Und das ist meistens was ganz anderes als das, was einem sonst drumherum erzählt wird. Und auch die Dosierung, die auf der Packung draufsteht, das ist das, was zählt. Und nicht das, was andere sagen. Also du kannst ruhig das Vierfache nehmen, das gebe ich meinen Kindern auch immer. Nein, nein, nein.
Okay, das heißt, ich muss mich, also bevor ich sowas nehme oder gebe, dann wirklich auf die, das ist ein guter Tipp, wirklich auf die Verpackung drauf zu schauen. Ja, ja. Was steht denn da? Weil da müssen sie ja, in Anführungsstrichen, das, was auch freigegeben wird, draufschreiben. Ne?
Richtig, genau.
Ja. Angela, noch irgendwelche Tipps, noch irgendwas, was wir vergessen haben für Nahrungsergänzungsmittel, gerade was Babys und Kinder angeht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, Nahrungsergänzungsmittel sind für kleine Kinder nicht wichtig. Weder für Babys noch für Kleinkinder, Kita-Kinder oder sowas. Es ist einfach, die Eltern oder liebevolle Bezugspersonen, die sind einfach das Allerwichtigste für Kinder. Die Eltern oder Bezugspersonen, die Zeit haben, die auch sich die Mühe geben, mit den Kindern zusammen zu essen, ihnen gutes Essen zu servieren. Und dann brauchen die Kinder vor allen Dingen, die brauchen viel Schlaf. Sie brauchen auch viel Bewegung, und zwar möglichst draußen. Also die Kinder schon mit dem Telefon hinzusetzen, um YouTube-Videos zu gucken, finde ich keine wirklich gelungene Idee. Ja, und Kinder brauchen auch Spielkameraden. Und was auch noch wichtig ist, auch bei ganz Kleinen manchmal schon, sie müssen nicht dauernd bespaßt werden. Sie brauchen auch selber Zeit zum Durchatmen und um sich zu langweilen.
Ja, langweilen, ne? Das kenne ich noch von früher.
Ja,
das kennt doch kein Mensch mehr.
Nee, richtig, aber genau das ist das Problem oft. Wenn ich mir viele Eltern angucke, die hängen den ganzen Tag da und bespaßen ihre Kinder. Die Kinder, die kommen gar nicht mehr zum Durchatmen und die sind es nachher irgendwann so gewöhnt, dass sie permanent bespaßt werden, dass sie gar nichts mehr für sich selber ganz in Ruhe machen können. Aber das setzt die Eltern auch total unter Stress. Warum kann man sich nicht mal hinsitzen und eine Zeitschrift durchblättern oder keine Ahnung was machen? Und das Kind hockt auf dem Fußboden und spielt ganz alleine.
Schwierig. Schwierig, so ein Kind alleine spielen lassen, schwierig. Angela.
Ja, total. Ich weiß. Am Anfang ist es ja auch noch ganz nett, wenn man dann immer so ein Kind betüdeln kann und so. Aber irgendwann möchte man auch mal gerne seine Ruhe haben.
Ja, das glaube ich.
Die braucht man auch, um sich irgendwann wieder zu erholen.
Angela Clausen, meine Damen und Herren. Angela, schön, dass du heute wieder da warst und wir heute über Kinder und Babys und Nahrungsergänzungsmittel gesprochen haben und uns da so ein bisschen aufgeklärt hast. Auf was sollen wir achten? Was sind die Risiken? Was macht wirklich auch Sinn? Danke wieder für deine Zeit und deine ganzen Einblicke.
Gerne.
Sag den Leuten auch gerne noch, wo finden sie mehr Infos zu dir oder auch zu besseren Informationen zu Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja. Also wenn Sie interessiert sind an weiteren Informationen zu Nahrungsergänzungsmitteln rund um das Thema, auch was zum Beispiel für Kinder geeignet ist, dann finden Sie ganz viele Informationen unter www.klartext-nahrungsergänzung.de.
Sehr schön. Einfach und prägnant. Angela, vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schickt sie einfach jederzeit durch. Ansonsten, seid lieb zueinander, bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen, ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.